Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Heute öffnen sich die Horizonte über Grenzen, Barrieren und Weltanschauungen hinaus zu Gott, dem Schöpfer. Der Wochenspruch: Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Sie alle Gäste im Reich Gottes, so einladend, gastlich, frei sind die Orte, die Gott uns Menschen öffnet. Und wir üben uns in diesem Gottesdienst ein in den Horizont des lebendigen Gottes, der uns in seinem Geist, in seinem Wort, in der Gemeinschaft dieses Gottesdienstes begegnet. Wunderbarer König, das singen wir. Lasst uns miteinander beten, den Psalm 86 in den kleinen neuen Liederbüchern. Psalm 86, und das ist die Nummer 910. Wir beten den Psalm im Wechsel und sprechen ihn in zwei Gruppen, und die Gruppe am Ambo am Lesepult beginnt.
Herr, neige deine Ohren und erhöre mich. Denn ich bin elend und arm.
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.
Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen.
Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens.
In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören.
Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust.
Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren.
Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Gloria.
Unser Herz, himmlischer Vater, sucht den Frieden, sucht ihn in den Wandlungen unseres Lebens, in unserem wechselhaften Geschick, in diesen unruhigen und aufgewühlten Tagen. So kommen wir zu dir, um uns zu sammeln. Vor deinen Augen liegen unsere Wege. Vor deinem Angesicht unser äußerer Mensch und unser innerer Mensch. Und wir sind hier, um vor dir offen und frei und mit klaren Sinnen zu sein, damit du uns stärkst, damit du uns die Wahrheiten schenkst, die uns reifen und wachsen lassen. Wir sind hier, um uns tragen zu lassen von der Musik, den Liedern, den Gebeten, von deinem Wort. Wir sind da als ganze Menschen in der Gemeinschaft der Hoffenden und bringen dir unser stilles Gebet. So spricht Gott: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst, du bist mein. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Evangelium nach Matthäus. Ich lese aus Kapitel 8 die Verse 5 bis 13 und lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus nach Kapharnaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und von Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Amen. Wir singen das Lied Nummer 293, die Verse 1 bis 2, Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für diesen dritten Sonntag nach dem Erscheinungsfest steht im zweiten Buch der Könige, im fünften Kapitel, die Verse 1 bis 19, eine etwas längere Erzählung, die ich jetzt lese. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich soll den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden, von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er, Elisa, sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es sei Zeit, dass er ihm danke. Es sei Zeit, dass er ihm danke, schreibt der Slowene Andrei Bravo. Es ist Zeit, dass ich dir danke, dir, der du mir geliehen warst, der du so viel klüger bist als der Verstand, der du mich das Gras dort sehen lässt, das in Büscheln wächst, den Haufen Birnen mit den Tropfen auf der gelben Haut, die so harmonisch gewachsene Linde auf dem Platz, das Haus, das sich in den Berg gräbt, und den Berg, der sich an das Haus lehnt, den wie mit einem Zirkel gezeichneten Berg, schreibt er. Und dann ergänzt er: Sein ganzes Leben hindurch habe er eigentlich nur aus den Erschütterungen des Augenblicks heraus gelebt, gedacht, geschrieben, die Welt zu sehen versucht, ihre Schönheit, ihre Härte. Aber jetzt endlich sei es Zeit, dass er für alles zusammen und für den großen Zusammenhang danke, den ihm diese vielen einzelnen Erfahrungen und Unterbrechungen ins Herz gelegt hätten. Wem dankt er? Er nennt keinen Namen. Er sagt: Es ist Zeit, dass ich dir danke. Dir, der du mir geliehen warst. Kann es ein anderes Du sein, als das Du, das uns Tag für Tag sagt: Öffne die Augen, sieh doch, und dann und wann auch überschreite deine Grenzen, in denen du wahrnimmst und lebst und siehst. Denn ich bin da. Kann es ein anderes Du sein? Diese wunderbar orientalische Erzählung von dem Syrer Naaman, der sich aufmacht und siebenmal eintauchen muss in das trübe Wasser des Flüsschens Jordan, ist dem Volk Israel, den jüdischen Menschen aller Jahrhunderte und Jahrtausende, uns Christinnen und Christen, ist uns allen geschenkt, damit wir den Blick heben, damit wir uns aufrichten aus den punktuellen Wahrnehmungen unseres Lebens, damit wir herausfinden aus den Momenten, in denen das Leben ins Stocken gerät. Wir werden hineingeführt mit dieser Erzählung in eine Zeit, in der sich die Menschen erzählend mit ihrer Welt auseinandersetzten, in der sie Bildern den Vorzug vor Begriffen und Theorien gaben, in eine Zeit, in der die Menschen aber nicht weniger klug und reif oder töricht und verstockt waren, als wir es heute sind. Haben wir jemals etwas gelernt und verinnerlicht über den großen Zusammenhang unseres Daseins, über die Größe und Schönheit der Welt, über die staunenswerten Zusammenhänge, in denen wir leben, über Gott? Es ist Zeit, dass ich dir danke. Die Geschichte von Naaman ist die Erzählung einer Heilung. Wir werden weit zurückgeführt ins 9. Jahrhundert vor Christus, als es in Israel eine kleine Gruppe von Menschen gab, die sich um einen Propheten namens Elisa scharte, der, das ist in allen Überlieferungen spürbar, von den Menschen, vom Volk respektiert und verehrt wurde. Ein ganzer Kranz von Erzählungen und Legenden entsteht, die sich um diese Figur rankt und später, in späteren Jahrhunderten und unter anderen politischen und gesellschaftlichen und religiösen Voraussetzungen wandern diese Erzählungen in das zweite Buch der Könige. Ein Kleinod, ein Juwel darin, ist diese Geschichte von dem Feldhauptmann Naaman, dem Oberbefehlshaber der aramäischen Armee, das ist im heutigen Syrien, schon damals in einem nicht einfachen und verfeindeten Verhältnis zu Israel, genau genommen zum Norden Israels, dem damaligen Samarien. Die Erzählung ist schon darin ungewöhnlich, weil sie den Gott Israels mitverantwortlich macht für den Sieg der Aramäer über Israel. Gott stand auf der Seite der Aramäer. Durch Naaman, so lesen wir, der ein trefflicher Mann war, gab der Herr den Aramäern den Sieg. Wie mag das in den Ohren von Menschen geklungen haben, die den Gott Israels nationalistisch gepachtet haben? Aber so steht es in dieser Geschichte. Überhaupt wird dieser aramäische Feldherr in seiner Wesensart sehr wohlwollend und sympathisch beschrieben. Und grundsätzlich werden die Beziehungsebenen des Politischen und des Menschlichen mit großer Feinheit dargestellt. Es gibt die Autorität eines Heerführers. Es gibt die Könige und die Strukturen von oben nach unten, die funktionieren. Es gibt Freunde und Feinde. Es gibt Herrinnen und Herren und Sklaven und Sklavinnen. Aber es gibt hinter dem oder neben oder unter dem allem auch eine feine Ebene von Menschlichkeit, die diese formalen und oft äußerlichen Strukturen durchbricht. Da ist die Krankheit dieses tadellosen Offiziers. Aussatz wird es nicht gewesen sein, sonst hätte er sich isolieren müssen. Vielleicht eine schlimme Hautkrankheit, die ihm viel Not und Leiden verursacht hat und die auch seiner Umgebung nicht verborgen geblieben ist. Es ist bemerkenswert. Er findet auf allen Ebenen der Erzählung Mitgefühl und Sympathie. Wir begegnen in Naaman einem Menschen, dessen Name uns bereits etwas von seinem Wesen verrät. Die hebräische Wurzel Naam bedeutet so viel wie angenehm, lieblich, anmutig, freundlich. Aber dieser freundliche, mächtige Mann ist eben gezeichnet durch eine Krankheit. Er muss viele Wege auf sich nehmen, muss sich manches zumuten, ist darin mutig, manchmal auch wütend und ein paar Mal wird es ihm zu viel. Und dann ist da dieses Mädchen, eine Kriegsgefangene, eine Kriegsbeute der Aramäer aus dem Norden Israels. Auch hier verrät das Hebräische, dass es sich eigentlich um ein Kind handelt. Wer wollte nicht an die Kinder denken in diesen Tagen, an die Entführten, Getöteten, an die Obdachlosen, Erschütterten, Erschrockenen in Israel und Gaza auf beiden Seiten? Die Erzählung ist sensibel für diesen Blick. Dieses Kind, das seine Heimat verloren hat und nun als Sklavin bei dem Heerführer Naaman ihren Dienst verrichtet, trägt in sich etwas, das die Kränkung und den Hass, der möglich gewesen wäre, und alles Trennende überwindet. Sie erinnert sich an ihre Heimat und sie gibt einen Rat. Und mindestens ebenso überraschend ist, dass der Feldherr diesen Rat einer kleinen Sklavin hört und annimmt. Und alle, sogar die Obersten, die Könige beider verfeindeten Länder, zeigen eine Seite, die über die Feindschaft und die Rivalität hinausgeht. Der König von Aram, der Siegreiche, schreibt einen mehr oder weniger demütigen Bettelbrief an den Nachbarkönig, den er vor kurzem noch überfallen hat. Er bittet nicht, aber wir haben noch den Briefauszug. Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Zu allem Überfluss stattet er den Reisenden und Heilungssuchenden mit gewaltigen Geschenken aus. Wahrscheinlich mehr als die Summe dessen, die er aus dem Nachbarland gestohlen hat. Und auch der König von Israel gerät an seine Grenzen, weil er genau dieses nicht versteht. Es ist eine List, denkt er, und er gerät sichtlich an seine Grenze. Wie könnte ich jemanden heilen? Ich bin kein Arzt, ich bin doch nicht Gott. Er will mich hereinlegen und er wird klein und zerreißt seine Kleider. Und dann tritt Elisa auf den Plan, dieser merkwürdige und legendäre Prophet aus dem 9. Jahrhundert. Und er erinnert den König an den Gott, in dessen Auftrag er prophetisch am Wirken ist. Und schließlich lässt er Naaman vor der Haustür regelrecht abfertigen. Es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie auch hier oben und unten mächtig und ohnmächtig aus der Spur und durcheinander geraten. Und schließlich muss dieser oberste aramäische Feldherr, der unsere Sympathien längst gewonnen hat, 7-mal im trüben Wasser des Jordan untertauchen und sich reinigen. 7-mal. Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand über die Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und dann dreht er wieder um. Das werde ich nicht tun. Und dann sind da seine Soldaten, die ihn ganz offensichtlich ebenfalls schätzen und mit ihm fühlen und die ihm zureden und alle Argumentationskraft aufbringen, dass er es wenigstens versucht. Und Naaman macht sich auf den Weg und er wird geheilt. Wie hat es der Slowene Andrei Borar formuliert? Das ganze Leben hindurch habe er aus kleinen Augenblickserschütterungen heraus gesehen und gedacht und gelebt. Aber jetzt sei es an der Zeit, dass er für den großen Zusammenhang einmal dankbar sei, den ihm diese vielen einzelnen Erfahrungen und Unterbrechungen in die Hände und ins Herz gelegt hätten. Wenn wir diese Erzählung lesen und hören, liebe Gemeinde, dann ist es einer der Grundzüge, dass sie permanent ins Stocken kommt. Dass es für Naaman, aber auch für die anderen eine Unterbrechung und Erschütterung nach der anderen gibt. Und dass es die Herausforderung dieses obersten Heerführers der Aramäer ist, eine Grenze nach der anderen zu überwinden und zu überschreiten. Das sind nicht die militärischen Grenzen, die mit einer Übermacht an Soldateska vielleicht leichter zu überschreiten sind als diese anderen Grenzen. Es sind innere Grenzen, innere Barrieren, für die es ebenfalls eine Menge Mut braucht, mehr als nur die Kriegskunst oder die strategischen Fähigkeiten oder die Befehlsgewalt aus einem isolierten Bunker mit gewaltigen Tischen und Sicherungsmaßnahmen. 7-mal muss Naaman im Jordan untertauchen und sich reinigen. Und 7-mal muss er seine eigenen inneren Grenzen überwinden. Grenzen, die ihm als einem mächtigen Feldherrn und Strategen vermutlich fremder sind als Landesgrenzen. Er muss sich diesem jungen Mädchen anvertrauen. Er muss zu seinem König gehen und ihm erklären, dass er einen kuriosen Versuch der Heilung wagen will. Umgekehrt muss der König selber über seinen Schatten springen und seinen Feldherrn ausstatten mit den vielen Schätzen und Dingen, die dieser ja wieder zurückbringt in das Feindesland. Naaman muss zurückgehen in das Land, das er erobert hat, und muss wie ein Bettler anklopfen am Haus des Propheten. Der große Stratege und Feldherr muss sich dem Rat seiner eigenen Soldaten beugen, sonst gibt er Befehle und die Anweisungen. Jetzt braucht er keine Befehlsempfänger, sondern er braucht Freunde. Er muss sich körperlich, physisch überwinden, hineinzusteigen in den Fluss Jordan. Er wird gewissermaßen nackt mit seinem ganzen Elend. Er muss sich der heilenden Kraft dieses Gottes anvertrauen, der eben nicht der Hausgott der Aramäer Rimmon ist. Er muss, und damit sind wir mitten im Therapeutischen, er muss Wege gehen, die jenseits aller politischen und religiösen Verhältnisse liegen. Er muss Grenzen überschreiten, die ihn schließlich zu einem anderen Menschen machen. Bei jeder wirklich ernsthaften Erkrankung ist das ja der Fall. Jede Lebenskrise, die tiefer geht als nur einen Augenblick zu beherrschen, macht uns auch zu anderen Menschen. Jeder Mensch vor einer Krankheit ist nicht der Mensch nach einer Krankheit. Und auch das weiß die Geschichte zu beschreiben und zu erzählen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass der große Feldherr seinen König beim Staatskult der Aramäer unterstützt, dann kann er das nicht mehr so tun wie zuvor. Und er holt sich dazu von Elisa die Absolution. Und er bekommt sie. Er erlebt, dass vieles von dem, was ihm im Vorfeld wichtig war, seine Bedeutung verloren hat. Die sozialen Beziehungen haben sich neu sortiert. Auch das ist etwas, was uns sehr bekannt ist aus unseren Lebenskrisen, wenn sich plötzlich Freundschaften neu organisieren, wenn Wesentliches und Unwesentliches in einen neuen Rahmen gerät und wenn die Welt, mit der wir bisher zusammengelebt haben, die anderen irritiert auf uns reagieren. Aber haben wir dann auch die Kraft, zu diesem Anderssein zu stehen? Das ist ja eine der großen Fragen, die uns auch heute in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht begegnet. Haben Menschen die Kraft, sich in den großen Strömungen, die uns gegenwärtig überfluten und uns Angst machen, die Grenzen setzen, dagegen zu stellen? Haben sie den Mut, Grenzen zu überschreiten? Naaman kommt als ein veränderter Mensch in seine Welt zurück. Und er sieht, dass es nicht leicht ist, so zurückzukehren. Und vielleicht ist das der Grund, dass er noch etwas Erde aus dem Land seiner Rettung mitnehmen will, als Erinnerung an das, was ihm widerfahren ist, als ein Gedächtnis dessen, dass sein Leben oft ins Stocken geraten ist, aber dass die Kraft da war, diese Grenzen zu überwinden. Vielleicht auch als eine Erinnerung daran, dass es immer wieder Menschen sind, die uns helfen, in solchen Situationen weiterzugehen. Geschenkte Begegnungen, dort, wo das Leben ins Stocken gerät. Vielleicht auch eine große Erinnerung daran, dass es das gibt, dieses Wunder und diesen großen Zusammenhang und dieses große Du, das Naaman für sich in dem Gott Israels entdeckt, der uns ja auch in seinem Namen nahe kommt und begegnet. Ich bin da, an den Grenzen, an den Orten, an denen es Dinge zu überschreiten und hinter sich zu lassen gibt. Liebe Gemeinde, es ist kein Zufall, dass gerade diese Heilungserzählung im Hintergrund der Heilungsgeschichten und Heilungserzählungen, die uns von Jesus Christus überliefert sind, durchscheint. Denn das eigentliche Wunder auch dieser Erzählungen ist es ja, dass Gott in ihm Menschen aus ihrer Isolation, aus ihrer Verstocktheit, aus ihren verlorenen Momenten aufrichtet und hinausführt und ihnen die Hand reicht und ihnen die Sinne öffnet, auch füreinander. Was bräuchte es heute mehr als solche großen Heilungswunder für unsere Welt? Ja, es ist Zeit, dass wir ihm danken und an ihn denken, ihm, der so viel klüger ist als unser Verstand, als unsere Begrenztheit, unsere Borniertheit, unsere elenden Ängste, als unser Verrat an der Schönheit und Größe dieser Welt. Das legt uns diese alte Geschichte heute Morgen ein wenig und sehr schön orientalisch in die Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen. Wir beten und wir antworten auf unsere Bitten mit der Strophe Christus, dein Licht. Das ist in den neuen Liederbüchern die Nummer 11. Ein Gesang aus Taizé, und Herr Reinelt wird es intonieren und wir stimmen dann mit ein. Wir singen die erste, also wir singen die Liedstrophe vor den Fürbitten einmal, um sie im Ohr zu haben.
Dein Licht verklärt unsere Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde, und du sagst uns auch mir sein.
Hilf du uns, Gott. Hilf dieser zerrissenen Welt, dass wir unsere Wege im Frieden ziehen können. Gib, dass wir nicht bitter werden in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Beschenke uns mit Weisheit. Wir singen.
Christus, dein Licht, erstrahlt unsere Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde, und du sagst uns auch hier was.
Wenn wir Macht ausüben, himmlischer Vater, dann hilf, dass wir sie sorgsam gebrauchen. Hilf uns, dass wir uns stets von Neuem einüben in deinen Shalom. Gib uns den Mut und die Verantwortung, die inneren Grenzen zu überwinden. Vor dir denken wir an die Menschen, die Ablehnung erfahren, die Einsamkeit empfinden, denen keine Liebe und Achtung geschenkt wird. Wir singen.
Christus, dein Licht, verklärt unsere Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde, und du sagst uns auch hier soll das sein.
Zu dir beten wir auch für die, die vom Hass erfüllt sind und deren Herzen zu Stein geworden sind. Bewege doch du, wecke auf zur Menschlichkeit. Wir bitten um den Frieden im Heiligen Land, um den Frieden zwischen den Religionen. Wehre allem Fanatismus und aller Eigensucht. Lasst uns beten zu Gott, dem Schöpfer allen Lebens, für Menschen in der Vielfalt der Religionen unserer Welt, dass sie lernen, einander besser zu verstehen und sich verantwortlich wissen für die Zukunft aller Menschen. Dafür beten wir zu dir, Gott, und singen.
Christus, dein Licht, verklär unsere Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde, und du sagst uns auch, ihr seid das Licht.
Wir beten in diesen Tagen für alle, die sich einsetzen für den sozialen Frieden, für eine offene, menschenfreundliche Gesellschaft, für ein Miteinander, das sich getragen weiß vom Vertrauen. Stärke alle, die um die Würde des Menschseins ringen, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Geburt, Alter, Nationalität. Stärke die Menschen, die sich für den Frieden stark machen. Das bitten wir und singen.
Christus, dein Licht, verlier uns den Schatten.
unsere persönlichen Bitten, das, was uns heute auch im Blick auf die Tage, die vor uns liegen, bewegt. Wir legen es in Jesu Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Christ, der einig Gottsohn.
Die Kollekte dieses Gottesdienstes erbitten wir für die Arbeit der Johann-Ludwig-Schneller-Schulen in Kirbet-Kanafa im Libanon, die wir als Kirchengemeinde unterstützen. Der Libanon ist grundlegend erschüttert, nicht nur wegen der Auswirkungen des Krieges in Israel und im Gazastreifen. Das politische System selbst und die Wirtschaft liegen seit Jahren in Trümmern. Die Ludwig-Schneller-Schulen mit ihren Lehrwerkstätten, ihrem Internat, dem Kindergarten und den Schulen leisten eine wichtige pädagogische und friedenspolitische Arbeit. Herzlichen Dank, wenn Sie diese Arbeit heute mit unterstützen. Wir laden herzlich ein zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen am kommenden Dienstag um 18 Uhr zur Reihe Vita Contemplativa mit dem Thema Der geistige Wegweiser des Miguel de Molinos. mit Tilman Moser. Und am Mittwoch im Ethikcafé abends um 18 Uhr ein Abend zu Jürgen Habermas. Der ethische Diskurs geht weiter mit Pfarrer Dr. Günther Renz. Und am Donnerstag um 18 Uhr bis 19.30 Uhr gibt es eine Quartiersführung im Hospitalviertel. Das Thema lautet Literatur, Salons und Salonlöwen im Hospitalviertel mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und herzliche Einladung wieder am kommenden Sonntag zum Gottesdienst um 11 Uhr. Und parallel dazu findet auch wieder ein Kindergottesdienst statt. Herzliche Einladung. Alle weiteren Informationen und einen Ausblick in die Folgewoche finden Sie in Ihrem Liturgieblatt. Nehmen Sie es mit und lesen nochmal genauer nach.
Im Anschluss an den Gottesdienst drüben im Foyer gibt es die Gelegenheit, sich aufzuwärmen bei Kaffee und Tee und zum Gespräch. Danke an Herrn Reinelt für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Und jetzt bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Christel Katoll, geborene Schwarz, im Alter von 82 Jahren. Die Beisetzung wird in Speyer stattfinden. Es wird einen Gedenkgottesdienst hier in der Hospitalkirche am 6. Februar um 14 Uhr geben. Viele von Ihnen kennen Christel Katoll. Sie war mitten im Herzen unserer Gemeinde und ein wichtiger Mensch für uns alle. Und wenn Sie Zeit haben, diesen Abschied mit uns zu gehen, dann sind Sie alle sehr herzlich eingeladen am 6. Februar hierher in die Hospitalkirche um 14 Uhr. Leben wir, so leben wir in dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir in dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Lassen Sie uns miteinander noch zwei Strophen von dem Lied 396 singen, die erste und die sechste Strophe. 396, die erste und die sechste Strophe, Jesus, meine Freude. Und Sie dürfen dazu Platz nehmen noch einmal.
Thank you.
Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Sonntag gestalten. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass heute Nachmittag um 15 Uhr auf dem Marktplatz eine große Demonstration ist, die auch von Seiten der jüdischen Gemeinde mitorganisiert wird, gegen diese Radikalisierung und Polarisierung unserer Gesellschaft, die wir gerade erleben. Wir als Kirchen haben hier, meine ich, auch eine Aufgabe. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen. Wir bitten Gott um den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen.